HR Info. Das war das Thema am Morgen.
Atomkraft. Ja, bitte. 9 Jahre nach Fukushima.
Es gibt Ereignisse, die vergisst man nicht, auch wenn man selber nicht dabei war. Man hat auf jeden Fall die Fernsehbilder im Kopf von dem Seebeben, dem Tsunami und der anschließenden Reaktorkatastrophe in Fukushima. Das ist jetzt auf den Tag genau 9 Jahre her. Bis zu 20.000 Menschen sind ums Leben gekommen. 160.000 mussten ihre Heimat verlassen. Eigentlich sollte heute an die Opfer erinnert werden, doch wegen des Coronavirus fällt die offizielle Gedenkveranstaltung schon mal aus. Die Probleme in dem Atomkraftwerk sind unterdessen dieselben wie vor einem Jahr. Mehr dazu von Katrin Erdmann.
Wohin man schaut, alles ist weiß und es wird immer weißer. Schon mehr als 1000 Tanks mit kontaminiertem Kühlwasser stehen auf dem Gelände des havarierten Kernkraftwerks Fukushima Daiichi, in dem es 2011 3 Kernschmelzen gegeben hat. Das kontaminierte Wasser wird von Tag zu Tag mehr. Irgendwann muss diese Situation beendet werden. Anderenfalls können wir Fukushima Daiichi nicht stilllegen, schildert Akira Ono das Problem. Er ist beim zuständigen Atomkraftbetreiber TEPCO für die Dekontaminierung zuständig. Schon jetzt lagert mehr als 1 Million Kubikmeter mit Tritium belastetes Wasser in den Tanks. Die Regierung hat eine Kommission damit beauftragt, Lösungen für das Problem zu finden. Die Zeit drängt. Bei unseren jetzigen Kapazitäten kann man sagen, dass sie ungefähr im Sommer 2022 ausgeschöpft sein werden. Bis dahin müssen wir uns gut überlegen, was wir mit dem gespeicherten Wasser machen. Daher hoffen wir, dass die Entscheidung vom Staat so schnell wie möglich getroffen wird. 2 Vorschläge wurden diskutiert: das Wasser verdampfen zu lassen oder verdünnt ins Meer einzuleiten. Der gravierendste Unterschied zwischen beiden Varianten sind die Kosten. Einleiten ins Meer ist 10-mal günstiger als zu verdunsten. Kikuko Tatsumi saß als Vertreterin einer Verbraucherschutzorganisation mit in der Kommission. Sie meint, es wäre besser, das kontaminierte Wasser aufzubewahren. Doch sie konnte sich nicht durchsetzen, empfand die Sitzungen, wie sie durch die Blume deutlich macht, eher als Farce. Die Entscheidung, das Wasser ins Meer abzulassen, habe bereits vorher festgestanden, sagt sie. Der Ball liegt jetzt bei der Regierung. Kyoichi Kamiyama vom Fischereiforschungsinstitut in Fukushima warnt: Wenn dieses kontaminierte Wasser ins Meer eingeleitet wird, wird das für sehr viel Gesprächsstoff sorgen und sich negativ auf die Fischereiindustrie auswirken, die alles immer genau getestet hat und gerade dabei war, langsam ihre Fangquoten zu erhöhen. Ich hoffe, es wird nicht so kommen. Die Mehrheit der Japaner lehnt Atomkraft ab und steht Produkten aus Fukushima sehr skeptisch gegenüber. Nach vielen Skandalen misstrauen zudem viele Menschen TEPCO. Doch es ist ein offenes Geheimnis, dass es so kommen wird. Selbst unter Experten ist umstritten, wie gefährlich Tritium, das sich immer noch im Wasser befindet, für den Menschen ist. TEPCO und die Regierung sagen, die Gefahr sei gering und schließlich würden das andere Länder ja auch so machen. Kazuo Suzuki von Greenpeace hält natürlich dagegen. Langfristig ist zum Beispiel zu befürchten, dass sich die Radioaktivität irgendwo im Meer sammelt und einen Hotspot bildet. Kurzfristig ist großer Schaden bei den Verkäufen von Meeresprodukten zu befürchten, wenn das verstrahlte Wasser ins Küstengewässer von Fukushima abgeleitet wird. Das Wasser, so machte es die Kommission schon jetzt klar, dürfe auch nur von Fukushima aus ins Meer geleitet werden. Atomkraftbetreiber TEPCO will das Wasserproblem nicht nur aus Platzgründen möglichst schnell loswerden, wie Chefdekontaminierer Ono erklärt. Ganz wichtig ist, dass wir bis 2031 alles so vorbereiten, dass wir uns darauf konzentrieren können, die Trümmer zu entfernen. Das ist die nächste große Herausforderung. 9 Jahre nach dem Reaktorunglück von Fukushima ist noch lange kein Ende abzusehen. Für niemanden in der Region.
Ende 2011 war es, da stimmte der Bundestag mit großer Mehrheit für etwas, was man bis dahin kaum für möglich gehalten hatte. Bis 2022 werde Deutschland aus der Atomkraft austreten. Das Ganze war eine Reaktion auf den Unfall in Fukushima im März desselben Jahres, als nach einem Tsunami es in gleich 3 von 6 Reaktoren zu einer Kernschmelze kam. Jetzt, 9 Jahre später, rückt dieser Termin 2022 immer näher. Da soll dann das letzte AKW in Deutschland vom Netz gehen. Und die Stimmen werden lauter, dass das vielleicht vielleicht eine verfrühte Entscheidung war. Die Kernenergie, so die Kritiker, werde noch gebraucht. Auch, weil bis Ende der 2030er Jahre das Ende der Kohleverstromung ansteht. Cecilia Reible berichtet aus Berlin.
Kernenergie ist in der Politik eigentlich kein Thema mehr. Der 2011 beschlossene Atomausstieg wird umgesetzt. Die Vorbereitungen für die Abschaltung der letzten Kernkraftwerke laufen. Eine der im Bundestag vertretenen Parteien sieht das kritisch. Die AfD betrachtet die Atomkraft als elementaren Baustein der Energieversorgung. Ihr umweltpolitischer Sprecher Carsten Hilse hofft auf den Ausstieg aus dem Ausstieg.
Wir müssen zurückkehren zur Kernenergie, am besten zu Reaktoren Generation 4. Die sind inhärent sicher. Wir brauchen kein Endlager mehr und wir könnten mit den jetzt schon lagernden atomaren Reststoffen aus unseren Kernkraftwerken 250 Jahre Deutschland mit Strom versorgen. Sicher.
Mit dieser Haltung steht die AfD allerdings ziemlich allein da. Die Große Koalition wolle am Atomkonsens nicht rütteln, antwortet Regierungssprecher Steffen Seibert regelmäßig auf entsprechende Fragen.
Die Haltung der Bundesregierung zum Atomkonsens, zur Atomkraft, gilt unverändert. Der Ausstieg wird wie geplant vollzogen.
So sehen das auch die Sozialdemokraten. Der Atomausstieg sei richtig, sagt Carsten Träger, umweltpolitischer Sprecher der SPD im Bundestag.
Gerade zum Jahrestag von Fukushima verbietet sich diese Debatte. Wir haben uns 2011 alle Parteien darauf verständigt, dass wir aus Atom aussteigen werden. Deswegen ist die große Debatte, die wir führen müssen, jetzt, wie kriegen wir die erneuerbaren Energien voran? Eine Diskussion über den Dinosaurier Atomkraft steht aus meiner Sicht nicht an.
Auch die Union steht zum beschlossenen Atomausstieg. Allerdings hört man aus der Fraktion auch immer wieder kritische Stimmen. Der CDU-Wirtschaftspolitiker Andreas Lemmel glaubt zwar nicht, dass sich der Atomausstieg in Deutschland rückgängig machen lassen könnte. Dennoch prophezeit er der Kernenergie eine Zukunft.
Wenn man sich die internationalen Entwicklungen so anschaut, wird ja an völlig neuen Technologien geforscht und gearbeitet. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass die Atomtechnologie weltweit weitergetrieben wird.
Der FDP-Energieexperte Martin Neumann sorgt sich um das deutsche Expertenwissen. Er hofft deshalb, dass die Kerntechnologieforschung in Deutschland erhalten bleibt.
Das deutsche Know-how auf diesem Gebiet ist groß. Und ich bin also der festen Überzeugung, dass wir dieses Know-how auch international einbringen müssen. Auch unter anderem, um sicherzustellen, dass dort, wo Kernkraftwerke gebaut werden, die auch mit Sicherheit stattfinden.
Unabhängig davon, was in der Politik diskutiert wird, die deutschen AKW-Betreiber haben sich längst auf den Atomausstieg eingestellt. Das bestätigt die Pressestelle von RWE. Das Unternehmen betreibt die Kernkraftwerke Gundremmingen C und Emsland, die 2021 bzw. 2022 vom Netz gehen sollen.
Die Frage einer Laufzeitverlängerung stellt sich für uns nicht. Das Kapitel ist abgeschlossen. Es gibt in Deutschland einen breiten gesellschaftlichen und politischen Konsens zum Ausstieg aus der Kernenergie, an dem wir nicht rütteln sollten.
Jede Technologie habe ihre Zeit, heißt es im RWE-Statement weiter. Die der Kernenergie in Deutschland sei vorbei. Einen Neubau von Kernkraftwerken sowohl in Deutschland als auch im Ausland schließt der Energiekonzern definitiv aus.
Heute auf den Tag genau vor 9 Jahren kam es im japanischen Fukushima in einem Atomkraftwerk zu dem sogenannten Super-GAU. Ein Erdbeben und eine dadurch ausgelöste Flutwelle führten in dem Kraftwerk zu einer ganz verheerenden Unfallserie, durch die Umwelt, Wasser, Luft und Böden radioaktiv verseucht wurden. Die Folgen weltweit waren immens und führten auch bei uns zu einem massiven Umdenken, was die Kernkraft und ihre Gefahren angeht. Die Politik beschloss damals den Atomausstieg bis 2022. Aber inzwischen melden sich immer mehr Kritiker dieser Entscheidung zu Wort. Sie sagen, diese Entscheidung war unüberlegt. Einer, der das so sieht, ist Andreas Lemmel. Der CDU-Politiker ist Obmann im Wirtschaftsausschuss. Gerade erst hat dieser Ausschuss sich zu Wort gemeldet mit einem Positionspapier und darin steht: Wir wollen die Rückkehr zur Atomkraft wenigstens prüfen. Ich habe mit Andreas Lemmel gesprochen und ihn gefragt, wieso dieser Sinneswandel, nachdem die CDU das Land nun seit bald 9 Jahren auf den Ausstieg aus der Atomkraft vorbereitet.
Naja, das heißt ja nicht, dass der jetzige Ausstieg so stattfinden wird. Aber mittlerweile diskutieren wir ja nicht nur über den Ausstieg aus der Kernenergie, sondern jetzt wollen wir auch aus der Kohle aussteigen. Und da kommen natürlich vielen Ingenieuren, vielen Energiewirtschaftlern große Bedenken, wie es um die Versorgungssicherheit in unserem Lande steht. Das ist der eine Punkt. Und als zweiter Punkt kommt hinzu, dass ja die Nukleartechnologie nach wie vor eine CO2-freie Technologie ist. Und deswegen stellt man sich natürlich heute die Frage, ob wir die selbst gesteckten CO2-Reduktionsziele wirklich erreichen zu können, ob man dann auf die Kernenergie wirklich verzichten kann. Und um es vielleicht nochmal deutsch zu sagen, es geht natürlich auch um neue Nukleartechnologien. Es geht nicht um die Art der Kraftwerke, wie wir sie aus den 70ern, 80ern oder 90ern kennen.
Ja, genau, da wollte ich Sie gerade darauf ansprechen. In den letzten 9 Jahren, da wurde ja natürlich auch an Kernenergietechniken geforscht, an Reaktoren, die, so heißt es zumindest, sicherer sein sollen und den schon bestehenden Atommüll sogar selber verwerten. Aber die Frage ist ja, soll man das jetzt wirklich glauben? Bisher wurde so ein Reaktor nicht gebaut und auch von den alten Reaktoren hieß es ja eigentlich immer, die seien sicher.
Die sind auch nach wie vor sicher, was ja die deutschen Reaktoren beweisen. Und der damals nach Fukushima beschlossene Atomausstieg ist auch für mich eine völlig überhastete Entscheidung gewesen. Und die neuen Reaktoren, Sie können sich ja die neuen Technologien anschauen, die weltweit erprobt werden. Der wird dazu führen, dass die Nukleartechnologien noch sicherer werden, dass sie viel, viel weniger Brennstoff verbrauchen und vor allen Dingen, dass sie das Thema Atommüll ganz neu bewerten lassen. Deswegen forscht man weltweit an neuen Technologien und ich bin überzeugt, dass diese Technologien weltweit auch zur Anwendung kommen werden.
Aber Herr Lemmel, das klingt ja wirklich so, als sei der Atomausstieg 2022 für Sie völlig vom Tisch.
Der ist für mich nicht vom Tisch. Ich hatte ja gesagt, das ist gesetzlich beschlossen und für Deutschland gilt das. Aber Deutschland ist ziemlich allein auf dieser Welt mit dieser Entscheidung, während in allen wichtigen Staaten, die also technologisch auch in der Lage sind, wird an neuen Reaktoren geforscht. Und ich bin mir sicher, dass weltweit, außer Deutschland im Moment, diese neuen Technologien auch zur Anwendung kommen werden.
Aber ist es nicht so, dass wir jetzt seit 9 Jahren als Bevölkerung darauf vorbereitet werden, dass der Ausstieg aus der Kernenergie kommt 2022? Und ist das nicht eigentlich auch eine gute Sache, dass man sich verabschiedet von alten Technologien, die eben, Fukushima hat es sehr, sehr deutlich gemacht vor 9 Jahren, sehr, sehr gefährlich sind? Wäre es nicht eher an der Zeit, jetzt nicht so sehr sich auf die Kernenergie wieder zu berufen und dort zu forschen, sondern die ganze Energie, die man hat, in die neuen Energien steckt und wirklich den Leuten was anbietet, was Alternativen wären?
Ja, wir stecken ja sehr viel Geld in den Ausbau und in die Weiterentwicklung der erneuerbaren Energien. Wir sind das Land mit der höchsten Erzeugung aus Erneuerbaren und es kommt auch den Verbrauchern sehr teuer, das, was wir machen. Aber wir sind eben nicht allein auf der Welt. Und der Glaube, dass alle Länder jetzt dem deutschen Weg folgen werden, das ist ein Irrglaube. Selbst in solchen Ländern wie Schweden zum Beispiel, die ja uns immer mal vorgehalten werden für Ausstieg aus der Kohle, selbst dort wird an neuen Reaktoren gebaut. Also insofern ist aus meiner Sicht die Renaissance der Kernenergie durchaus in 20, 30 Jahren möglich.
Was glauben Sie, wie die Reaktion oder der Rückhalt in der Bevölkerung dazu ausfällt? Glauben Sie, der ist da?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Im Moment wird er nicht da sein, weil alle Leute diese alten Kraftwerke im Blick haben. Aber ich sagte es ja, es geht um neue Technologien. Es wird sicherlich auch in Deutschland, wenn die Versorgungssicherheit nicht abschließend gewährleistet werden kann, wird auch in Deutschland wieder eine Diskussion darüber entbrennen, wie wir CO2-frei Grundlast erzeugen können, um sozusagen den Wirtschaftsstandort in Deutschland auch weiterhin versorgen zu können.
Nun sind Sie in der CDU nicht unbedingt in der Mehrheit mit dieser Meinung. Da gibt es auch Leute, die sagen, wir sehen das ganz anders. Glauben Sie aber ganz ernsthaft, dass es nach 2022 in Deutschland nochmal ein neues Atomkraftwerk geben wird?
Ich sage ja, in der alten herkömmlichen Form nicht. Aber
nee, ein neues.
Ja, warum nicht?
HR Info. Das war das Thema am Morgen.
Atomkraft, ja bitte, 9 Jahre nach Fukushima.
2022 ist es soweit. Da wird in Deutschland das letzte Atomkraftwerk vom Netz gehen. Der Ausstieg aus der Atomenergie in Deutschland ist vor 9 Jahren in die Wege geleitet worden, kurz nach der Katastrophe von Fukushima. Aber trotz Atomausstieg wird in Deutschland weiter an Reaktortechnik geforscht. In Berlin haben Wissenschaftler einen neuen Reaktortyp entwickelt. Mit ihm soll sichere Atomenergie ohne langlebige radioaktive Abfälle möglich sein. Auch in den USA wird an solchen Typen geforscht. Bill Gates beispielsweise gehört zu den Investoren, der sagt, damit investiere ich wirklich in den Klimaschutz. Und sogar Greta Thunberg findet diese Forschung aus Klimaschutzgründen gut. Stefan Hübner ist hr-info-Wissenschaftsredakteur. Ich habe ihn gefragt, wie funktionieren denn diese Reaktoren der vierten Generation?
Nun, die sollen vor allem bestimmte Anforderungen von vornherein erfüllen. Die sollen besonders sicher sein, besonders nachhaltig und auch wirtschaftlich. Und es gibt insgesamt 6 relevante Reaktortypen. Die will ich jetzt nicht alle vorstellen. Ich will mal einen interessanten rauspicken, den man sich vielleicht ganz gut vorstellen kann. Das ist der sogenannte Flüssigsalzreaktor. Da hat man dann keinen festen Brennstab mehr. Das ist ja ein bekanntes Kernkraftwerk-Bauelement. Sondern bei diesen Flüssigsalzreaktoren, da liegt der Kernbrennstoff in Form von geschmolzenem Salz vor. Solche Salze, die heißen dann etwa Uranchlorid. Ne? Und diese flüssigen Brennstoffe, die sollen jetzt tatsächlich bei der Stromerzeugung günstiger, flexibler und einfacher nutzbar sein. Und das ist dann übrigens auch die Forschungsfront, an der Bill Gates auch investiert. Ein anderer Weg, will ich gerade noch ergänzen, ein anderer Forschungsweg, einer aus Deutschland, der kombiniert diese Flüssigsalzreaktoren noch mit einer Bleikühlung. Das soll dann so eine Kernschmelze wie in Fukushima ausschließen.
Können die denn das Versprechen, sicher und sauber zu sein, wirklich einhalten?
Nun, klar, man hat bei diesen Reaktoren 4 Ziele, eben den zur Verfügung stehenden Kernbrennstoff effektiv zu nutzen, auch alternative Brennstoffe zu nutzen, zum Beispiel die aus Kernwaffen kommen. Man will radioaktive Abfälle möglichst vermeiden, recyceln auch. Man will auch schauen, dass das, was trotzdem an Abfall entsteht, nicht so eine große Halbwertszeit hat. Aber, jetzt kommt das große Aber, diese ganzen Methoden, die befinden sich zum Teil noch in den ultimativen Kinderschuhen. Und ob jetzt diese Erwartungen, sicher und sauber zum Beispiel zu sein, ob die am Ende erfüllbar sind, das muss noch die Praxis zeigen.
Es ist also nicht wirklich realistisch, dass solche Reaktoren dann bald ans Netz gehen könnten.
Leider nicht, auch wenn das in verschiedenen Ohren sehr verheißungsvoll alles klingen mag. Die sollen frühestens ab 2030 einsatzfähig sein. Und auch ob das klappt, das ist fraglich. Es gab schon Projekte in die Richtung, die haben sich in der Fertigstellung um über 10 Jahre verzögert. Und ja, man weiß auch nicht, wie teuer ist das am Ende. Auch da gab es unvorhergesehene Kostenexplosion in der Vergangenheit. Ja, die große Frage ist, ob da am Ende wirklich Absicht und Wirklichkeit zusammengehen werden.
Und wäre das am Ende dann wirklich eine praktikable Lösung, um CO2 einzusparen? Weil darum geht's ja auch.
Ja, und da ist es das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, das Wasser in den Wein hineingießt. Da hat man mal berechnet, wenn man bis zum Jahr 2050 2000 neue Reaktoren bauen würde auf der Welt. Das wäre etwa eine Verfünffachung der aktuellen Zahl. Also bei 2000 zusätzlichen Reaktoren könnte man angesichts steigenden Strombedarfs vielleicht 30-40% des weltweiten Strombedarfs am Ende abdecken und am Ende gerade mal 10% des Kohlendioxids einsparen, das eingespart werden müsste, um das 2-Grad-Ziel von Paris zu erreichen. Und deswegen sagen die Forscher aus Potsdam auch, man soll eher in den Aufbau einer CO2-freien Wirtschaft investieren, jetzt auch, indem man regenerative Energien nutzt und weiter ausbaut und nicht noch 10 Jahre plus warten, bis man mal was ausprobiert, was vielleicht gar nicht so richtig funktioniert.
In 2 Jahren, 2022, ist Schluss mit Atomkraft in Deutschland. Mit großer Mehrheit hatte der Bundestag 2011 das beschlossen, als Reaktion auf die Atomkatastrophe von Fukushima, die sich heute auf den Tag zum 9. Mal jährt. Doch viele hielten diesen Schritt für übereilt. Die Energieversorgung des Landes stehe auf dem Spiel, so die Argumentation. Denn der noch dazukommende Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2038 bedeutet das Ende von gleich 2 Stromerzeugungen bei uns. Und es gibt viele, die forschen an neuen, an besseren Atomreaktoren, die eben nicht gefährlich sind und wo sogar der anfallende Müll mitverwertet wird, sozusagen als Antrieb. Im Silicon Valley in Kalifornien geschieht dies. Markus Schuler stellt ein Unternehmen vor, der an dieser 4. Generation von Atomreaktoren arbeitet.
Vor wenigen Wochen kam für das Kernenergie-Startup Oklo das Okay aus dem US-Energieministerium. Das Unternehmen aus dem Silicon Valley darf recycelte Uranbrennstäbe für seinen Mini-Reaktor nutzen. Der Name des 1,5 Megawatt AKWs lautet Aurora. In 2 Jahren könnte der Genehmigungsprozess abgeschlossen sein. Dann will Oklo auf dem Atomreaktoren-Testgelände der USA in Idaho einen ersten Prototypen bauen. Co-Gründerin von Oklo ist die Maschinenbauingenieurin Caroline Cochran.
Es ist kein Witz, in der Atomanlagenindustrie werden noch viele analoge Geräte benutzt. Wir gehen einen komplett neuen Weg. Dieser Industriezweig ist total rückschrittlich und ist gegenüber Innovation wenig aufgeschlossen. Wir benutzen zum Beispiel Hochleistungscomputer, mit denen sich ein kompletter Reaktor am Bildschirm berechnen lässt. Die Entwicklung von Atomkraftwerken sei in den 70er Jahren stehen geblieben, behauptet Cochrane. Ihr Startup verfolge mit seinem Mini-Reaktor einen neuen Ansatz. Aurora ist gerade mal so groß wie ein Einfamilienhaus. Es soll Strom für bis zu 1000 Haushalte liefern. Zum Vergleich, ein mittleres Atomkraftwerk hat eine Nennleistung von etwa 1400 Megawatt und kann 3,5 Millionen Haushalte versorgen. Vorteil des Mini-AKW von Oklo? Es verwendet Atommüll aus alten Kernkraftwerken, der zuvor in niedrig angereichertes Uran umgewandelt wurde. Der Reaktor braucht nach Firmenangaben keine Wasserkühlung und soll sich im Notfall automatisch abschalten. Er sei sicherer als alle anderen Energielösungen, meint Cochrane. Jedes Jahr sterben im Schnitt 6 Millionen Menschen an den Auswirkungen der Luftverschmutzung. Saubere Luft muss unser Ziel sein. Alle Energieformen sind mit Risiken behaftet. Selbst bei Windkraftanlagen können sich bei der Montage Menschen verletzen oder ums Leben kommen. Viele kleine Atomkraftwerke. Das ist die Idee von Oklo. Sie müssen nur alle 20 Jahre mit frischen Brennstäben versorgt werden. Nur mit Nuklearenergie, so die Meinung der Gründerin, könne man die CO2-Bilanz senken. Der CO2-Ausstoß von Atomkraftwerken ist verglichen mit anderen Energiequellen mit am niedrigsten. Bei Wind- oder Solaranlagen benötigt man immer Ersatzquellen, bei Nacht oder bei Windstille. Gasanlagen oder Batterien wären das. Doch auch die drücken auf die CO2-Bilanz. Alles in allem, Atomenergie hat mit den niedrigsten CO2-Ausstoß.
But in any case, even without that considered, nuclear has a very low life cycle carbon emissions, and that's important to know.
Der Mini-Reaktor von Oklo wirft aber zurzeit mehr Fragen auf, als er Antworten liefert. Wie genau wird er gekühlt? Welche Sicherheitsmaßnahmen gibt es in Notfallsituationen? Wie sicher ist er gegenüber Anschlägen? Und schließlich, wie viel Atommüll bleibt nach 20 Jahren übrig?
Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.